16, 17, 18, 19, 20.
Gildo!
Sehr gut. Sehr gut. Toilette?
Heimelig. Gildo?
Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Dieser Mann hat den Haarkranz wieder salonfähig gemacht und nicht nur das. Er rettete den ESC und er begeistert seit mehr als 40 Jahren die Schlagerwelt. Hier kommt Gildo Horn. Ich hab dich lieb. Ist er Millionär? Dienst an der Waffe oder am Weihrauch?
Und ist er politisch?
Oh Gott, Gott.
Harte Arbeit.
Gildo, du bist ganz nah bei mir.
Captain?
Du kannst, ich höre dich.
Ach, du bist da oben.
Ich bin hier oben. Ich habe alles hier, was du brauchst. Du bist alterslos schön.
Auf jeden Fall.
Doch, ich kenne dich ja jetzt schon seit 100 Jahren im Fernsehen und du hast dich einfach nicht verändert.
Oh, das ist
akrobatisch ist auch noch und dann auch noch, oh Gott, mit den Schuhen und so. Lass mich
drücken. Oh, gut. Oh,
komm. Du bist für mich, gehörst du zu meiner Familie, weil ich dich schon
so lange angucke und bewundere.
Wie schön.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich auch. Ist eine riesen Herausforderung für mich.
Weil du ein bisschen, du kannst sie hochmachen auch, ne?
Guck mal, wie fett ich bin.
Du kannst sie, hoch.
Alles gut.
Du kannst, du siehst so, ist das original alles?
Was?
So oder?
Ich?
Ja, nein, du sowieso, du bist mehr original.
Alles Horn, original Horn. Meinst du hier so Alters?
Nee, ich meine, bist
ja,
du?
Ja, das hier ist jetzt, ist schon aus den 70ern. Ich sammle so Sachen.
Bist du so ein bisschen irre?
Nee.
Nein, du sammelst nicht irre Sachen.
Nee, ich glaube, ich empfinde mich persönlich als extrem normal. Aber ich liebe Design von Klamotten und ich mag es einfach. Ich mag die 70er Jahre. Das tut mir irgendwie
man
gut.
Sieht gleich, man sieht die Wertigkeit auch noch dazu. Also man sieht, wie Leute sich Mühe gegeben haben, Sachen zu vernähen und zu machen. Und
tolles Material, so, riecht gut.
Ja.
Willst du mal riechen?
Ja. Oh ja.
Also, ne?
Riecht so richtig Leder.
Genau.
Hast du gedient?
Aber du bist auch schick. Ja, in der Kirche.
Ah, nicht beim Bund.
Nee, ich war Messdiener.
Das konnte man machen dann?
Nein, nicht anstatt.
Ich hab keine Ahnung, was da im Trierer Raum alles möglich ist. I don't know.
Ich habe den Kriegsdienst verweigert, bin dann irgendwie in Zivildienst aufgenommen worden. Mit der Begründung, dass ich mein Gewissen nicht genug geprüft hätte, aber es trotzdem ehrlich meinen würde. So, das ist doch schon mal gut, oder?
Oh, das ist gut.
Ja, ich habe im Jugendzentrum gearbeitet. Da gab es eine Teestube. Das war so ein katholisches Jugendzentrum von Jesuiten geleitet. Und da, Jesuiten, die stehen ja so auf, also sag mal, gut bürgerliche Kinder, also Bildungsbürgertum und so. Da gab es überhaupt keine sozialen Randgruppen oder so, halt nur gut situierte Kinder. Und von denen gibt es wenig. Deswegen war eigentlich in dem Jugendzentrum so gut wie nichts los. Und ich habe da ein Teestübchen geleitet. Ich habe Tee gekocht und Zeitungen eingekauft, Brötchen geschmiert und Konzerte veranstaltet.
Also das Musikalische hast du dann quasi schon angefangen auszuleben?
Also das habe ich vorher schon. Da war ich so Anfang 20.
Gildo
ist
älter als du in echt.
Gildo hat ein Künstleralter, ja? Genau.
Ja, aber ich hätte mich ja immer jünger gemacht. Ich finde es geil, dass du mich älter gemacht hast.
Nee,
wie viel älter ist denn Gildo?
10 Jahre. Ich hab mir irgendwann zur Aufgabe gesetzt, Anfang der 90er Jahre, den deutschen Schlager zu retten. Der ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mich 10 Jahre älter mache, dann so einem älteren Menschen nimmt man das irgendwie, so eine Ernsthaftigkeit von so einer Mission viel mehr ab.
Ach nein.
Ja.
wie ist denn die Szene? Gibt es überhaupt eine Szene, eine wie man Szene? Die Schlagerszene, wie man sich das so vorstellt?
Ich bin wenn in ihr keiner dort Szene drin.
Du bist überhaupt nicht.
Also nee, ich bin
mit,
nee,
du kennst nee. Die alle gar nicht, hast nie mit denen gesprochen.
Doch, auf der Arbeit. Aber das ist ja für mich. Nee, wirklich. Das, nee, Michel, das ist für mich. Ich gehe zur Arbeit und dann gehe ich nach Hause und dann will ich, ehrlich gesagt, mit dem ganzen Business überhaupt nichts zu tun
nichts
haben.
Zu tun haben.
Ich bin Privatmann und ich habe Familie und ich liebe meine Familie und ich liebe mein Leben als ich, als der andere, also als Horst, liebe ich mein Leben. Und wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich wirklich einfach nur der sein und nicht der andere sein. Und manchmal, wenn ich einkaufen gehe, ich wohne auf dem Land und bei uns im Dorf zum Beispiel, da wohnen so 150 Leute, so ganz mini. Und aber wenn ich dann in die übergeordnete Einheit gehe, da haben wir dann schon mal einen Rewe und dann gehe ich einkaufen. Und wenn mich da jemand anspricht, ich habe manchmal, ich vergesse, wer ich auch bin. Das überrascht dann irgendwie, weil ich da überhaupt nicht dran denke.
Du gehst nicht abends mal mit Florian Silbereisen essen.
Nein, das interessiert
oder du,
mich wirklich.
Ihr tauscht nicht Songtexte, nein, Textzeilen.
Nein, mich interessiert das wirklich. Ins Feuchten. Also wenn ich liebe das. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin wahnsinnig gern auf der Bühne. Das ist die größte Art der Entspannung, wie ich auf der Bühne bin. Das ist der ruhigste Moment in meinem ganzen Leben. Da bin ich einfach ganz bei mir. Da wird nicht nach vorne gedacht, nicht da hinten. Da bin ich einfach da und dann tue ich das. Und wenn die Show vorbei ist, dann tue ich der andere.
Da bist du der andere.
Ja.
Willst du was trinken?
Oh, total gerne.
Bier, Schnaps, Wasser.
Gib mir mal ein Bier.
Ja, komm. Ich trinke jetzt auch mit dir eins. Wollen wir es klassisch aus der Dose trinken?
Ja, das ist dieses macht? Namenlose.
Ich, so, ich habe sonst auch Gläser.
Ich finde das eigentlich ganz cool, immer aus der Dose. Zum Wohl.
Zum Wohl auf dich.
Danke schön,
dass du
Einladung.
Schön, dass du sie angenommen hast.
Also die, ich mag das.
Tut gut, ne? Ja, du kannst überall ab, du machst, was du willst. Ja, und ich bitte ganz zu Hause.
Die, also den Gildo gab's halt von Anfang an als Schlagerretter. Also ich jetzt als Privatperson hätte mir das überhaupt nicht zugetraut und wollte einen Superhelden kreieren.
Was du geschafft hast?
Ja, finde ich auch.
Wie hast du den Schlager gerettet?
Ja, ich habe erstmal, ich habe Testballons gestartet. Ich habe damals in Trier studiert, Pädagogik, und habe mir dann so Schlagerkassetten aufgenommen. Ich hatte ein Auto und wenn ich zur Uni gefahren bin, die Uni, die liegt in Trier so ein bisschen außerhalb, habe ich immer Tremper mitgenommen und habe dann an denen so Feldversuche gemacht. Einfach mit Musik, die ich habe laufen lassen.
Die von deiner Musik, die du aufgenommen hast?
Also einfach Schlagermusik.
Ach so,
ne?
Irgendwas? So,
irgendwas. Ich habe einfach unkommentiert Schlagermusik laufen lassen.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
Sowas, ne? Und habe von jedem, wirklich jedem Einzelnen irgendeine Reaktion gekriegt. Also Schlagermusik, entweder die Leute haben es total geliebt oder die haben es total gehasst. Und wir haben damals mit unserer Clique, dann fingen wir an, uns 70er-Jahre-Klamotten irgendwie aus den Schränken unserer Eltern rauszuklauen und haben Schlagerpartys veranstaltet. Das war so, als wenn man irgendwas Verbotenes macht, wenn man so ein Sakrileg bricht. Das, sowas macht man nicht. Zu Schlagermusik, zu der Musik unserer Eltern, unserer konservativen Eltern feiern. Also ich musste das nie. Bei mir zu Hause wurde immer alles gehört. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und bei mir zu Hause, ich habe bis zum 15. Lebensjahr das Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Und meine Mutter musste durch meine komplette musikalische Sozialisation durch. Wir haben gemeinsam die Purple gehört und Led Zeppelin und den ganzen Kram. Aber für mich war es irgendwie total spannend, dann für diese Schlagermusik ins Rennen zu springen. Die Schlagermusik dahin zu bringen, wo man sonst sowas nicht hört. In Rockclubs, Punkclubs und das
mit das, was so in war, ne? Was die so Leute... Stimmt es, dass du lange Zeit nachher, dass du deinen Vater umgebracht hast?
Ja, hast du das
gelesen? Ja, ich habe das aber nicht ganz verstanden.
Was heißt, nee, hast du, ja, oh Gott. Ja, ich hatte einen, mein Vater ist damals ins Krankenhaus gekommen, da war ich 7 Jahre alt. Und der war am Blinddarm erkrankt, wurde operiert und lag da 2 Wochen lang. Und dann habe ich zu Hause habe ich gespielt und habe irgendwie ein Spielzeug verloren und habe dann immer so, ich war damals ziemlich gläubig, habe zum lieben Gott gebetet, dass er mir mein Spielzeug zurückbringt. Und dann habe ich vor mich hingebetet und habe halt gesagt, du kannst nehmen, was du willst. Gib mir mein Spielzeug. Ich habe das Spielzeug gefunden und am nächsten Tag ist mein Vater gestorben. Und das ist, finde ich, total, das ist so eine fatale Situation, weil du dich so verantwortlich fühlst für das, was da passiert ist.
Ach du Scheiße.
Ja, das ist wirklich ach du Scheiße.
Als Siebenjähriger.
Ja. Okay, ich bin als Christ aufgewachsen.
Katholisch.
Also also bei mir zu Hause in Trier, das war schon alles ziemlich katholisch. Bei mir zu Hause aber nicht, ne? Also so in der Pfarrei war es katholisch. Ich wollte dabei sein, ein tolles Gruppengefühl miteinander. Da hat man sich getroffen, da wurde miteinander gefeiert. Und aber dieses, ich finde halt so dieses Christentum, man bekommt immer so Schuld. So Schuld zugesprochen. Wenn ich die Bilder von damals mir so nochmal hochhole, ne? so meine Erinnerung, man sitzt im Gottesdienst und überall dieser leidende Christus, diese leidenden Bilder mit viel Gewalt, Schwerter, Blut und so weiter, das hat einen schon ziemlich zerdrückt, ja. Also nach der Geschichte mit meinem Vater habe ich dann irgendwie gedacht, ich muss permanent irgendwie beten, damit sowas nicht mehr kommt, dass man so ganz, wenn man vergisst, für irgendjemanden zu bitten und es passiert wieder was, ist man das dann halt schuld. Und dieses Gefühl habe ich dann ziemlich lange mit mir rumgetragen. Ich glaube, ich war 15, 16, 17 Jahre, habe mir dann irgendwie gedacht, also so geht's ja einfach nicht. Das kann doch kein Gott von dir verlangen, dass du so leidest. Und dann habe ich mir jeden Tag vorgenommen, irgendwann trittst du aus der Kirche aus, also irgendwann hörst du auf zu beten. Und ich habe mich nie getraut.
Dann, bis heute?
Nein. Ich habe es irgendwann, habe ich es halt gemacht. Irgendwann habe ich einfach gedacht, ey, fick dich, nimm mich. Es wird nicht mehr gebetet. Und dann bin ich irgendwie ein, zwei Jahre später, war ich im Gericht als Zeuge in einem Verkehrsunfall und musste da warten. Und da bin ich durchs Gerichtsgebäude und da war dann so eine Tür, Kirchenaustritte. Und ich gesagt, ich muss mal austreten. Und seitdem bin ich kein Christ mehr.
Fehlt das ein bisschen trotzdem heute?
Was?
Also lassen wir den leidenden Christus und die Schuld vergessen und zu dem Gemeinschaftsgefühl, also zu den Sachen, nee, die du als positiv erinnerst.
Nein.
Eigentlich
ist es auch schade, weil es auch einen gewissen Halt in unserer Gesellschaft gegeben hat. Ne?
Ja.
Ich glaube, mittlerweile leben mehr gläubige Moslems in Deutschland als gläubige Christen. Leben, ne? Die haben irgendwas, woran die glauben. Uns ist der Glaube irgendwie einfach zu. Ich weiß auch nicht. Das hat sich abgelebt. Das ist irgendwo. Das wird einfach nicht mehr so zeitgemäß verbreitet.
Bist du politisch?
Leider ja.
Ja. Finde ich schön. Warum leider?
Ja, weil ich glaube, wenn du dir weniger Gedanken machst um die Welt, lebst du mit Sicherheit etwas entspannter. Wenn du dir überhaupt keine Gedanken machst, wenn du einfach so in den Tag reinlebst, brauchst du dich mit dem Wahnsinn, der um einen rum abgeht, brauchst du dich überhaupt nicht damit auseinanderzusetzen.
Was wurmt dich jetzt aktuell?
Also ich finde die Entwicklung auf unserem Planeten, dass wir langsam wieder so ins Mittelalter zurückgleiten, dass dieses Miteinander der Toleranz, des Zuhörens, des Diskurses auch auf Augenhöhe, dass der flöten geht und dass das mittlerweile so reiche Proleten diesen Planeten hier übernehmen, das finde ich überhaupt nicht gut. Das kann man einfach nicht gutheißen. Das ist dass alle Ideale, die man gelernt hat in seiner Kindheit, dass die mit Füßen getreten werden und dass die Leute das überhaupt nicht so richtig zu schätzen wissen, was wir eigentlich haben oder hatten. Das ist total nett, jemanden kennenzulernen, der anders denkt als ich. Man muss sich irgendwie das bereichert. Man lernt voneinander, man kann sich zuhören. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, auch politisch, dann lass uns darüber reden. Aber lass uns irgendwie nicht, dass wir uns gegenseitig bepöbeln, ohne einander zuzuhören. Oder wenn in der Politik das nicht vorgelebt wird, dass man miteinander redet, dass man miteinander diskutiert. Das hat Auswirkungen. Also wir, die wir öffentlich leben, sollen da auch so einfach mal ein gutes Beispiel sein vielleicht.
Du machst das.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin, wie ich bin, und anders kann ich halt nicht.
Du bist im Sozialen ja, machst ja nicht nur wunderbare Musik, sondern du bist ja in deinem erlernten Beruf ja auch irgendwie geblieben. Du arbeitest, korrigiere mich gerne, bis heute immer noch mit Menschen mit Behinderung.
Also ich habe das nie als Arbeit empfunden. Das war ein schönes Miteinander. Ich habe viel von den Leuten gelernt. Ich habe so diese vermeintlich geistig Behinderten. Ich habe gedacht, manchmal, oh, endlich normale Menschen. Das sind so Leute, die sich überhaupt nicht verstellen. Die sind einfach so, wie sie sind. Vielleicht deshalb, weil ihr Intellekt halt nicht ausreichend ist, dass sie sich so permanent selbst reflektieren. Die sind einfach so, ne? So unverblümt raus. Das, finde ich, ist eine Riesenqualität. Und das ist für mich auch erstrebenswert. Habe ich mal viel von abgeguckt. Hat mich als Mensch extrem geformt und ja, und deshalb, wenn ich jetzt mitbekomme, dass eigentlich so diese Idee der Inklusion mit Füßen getreten wird, sowohl vom amerikanischen Präsidenten als auch hier bei uns in unserem Land von der rechten Seite, dann muss ich sagen, ihr habt nichts verstanden. Wir können auch was davon lernen. Das geht nicht darum, dass wir hier mildtätig sind zu Behinderten. Es geht irgendwie darum, dass wir für uns was machen eigentlich. Ich bin ein großer Egoist und ich mache eigentlich immer nur die Sachen, wo ich Bock drauf habe und die mir was bringen. Und deshalb stehe ich auf Inklusion.
Hast du als Musiklehrer auch Schlager gemacht?
Ich habe festgestellt in der Lebenshilfe, dass die so viele Behinderte, die überhaupt nicht richtig reden konnten. Aber wenn ich mit denen Schlager gesungen habe, die konnten die Texte. Das steckt irgendwie, der Schlager, das ist eine eierlegende Wollmilchsau.
Kurze Fragen, kurze Antworten.
Was denn? Ach so, hast du sowas?
Ja, habe ich.
Und zwar?
Oh nein!
Ja! Ah. Was hast du gedacht? Ja, warte, ich trinke auch was. Das ist eine schöne Frage.
Zum Wohl.
Zum Wohl, auf uns.
Aber ich hab Angst gehabt, dass ich hier Platzangst kriege.
Hast du nicht? Ich bin ja da.
Überhaupt nicht.
Nee, das ist doch muckeliger, als man glaubt, ne?
Superschön.
Schön, wow.
Ja.
Was hast du gedacht, als Horst Köhler Bundespräsident geworden ist?
Ja, ich habe gedacht, wenn der weg ist, dann mache ich's. Dann brauchen die kein neues Briefpapier zu drucken.
Ist dir mal irgendwas peinlich irgendwann mal?
Boah. Geht, also, nö, also, nee.
Bist du Millionär?
Keine Ahnung.
Machst du deine Finanzen nicht selber?
Doch, mach ich.
Da weiß man das ja.
Ja, aber was ist Millionär? Also,
Millionär ist immer relativ einfach, wenn man 1 Million Euro besitzt.
In bar oder in Liegenschaften oder
nee,
was?
Nee, in abrufbar.
Abrufbar?
Ja, das andere ist nein, abrufbar.
Ja, nö.
Nein. Aber über längere Zeit, nicht, dass mich interessieren würde, ich wollte nur wissen, wie man denn so aufgestellt ist mit der Musik.
Weil ich brauche mir wirklich keine Sorgen zu machen. Also, ich bin safe.
Du
aber
bist safe. Ja. Besitzt du Kryptowährung?
Nein. Also ganz, ich bin total vintage. Also ich habe überhaupt keinen Bock. Also ich habe auch überhaupt keinen Bock, irgendwelche, ich habe keine Lust auf, deswegen habe ich eben gestutzt, ich habe keine Lust auf Geldvermehrung. Das nervt mich. Ich finde,
du bist genauso toll, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich habe einen Beruf, der mich richtig gut ernährt. Also mir geht's gut. Ich kann einfach, wenn ich mir was kaufen will, kaufe ich mir was. Wenn ich in Urlaub fahren will, dann fahre ich in Urlaub. Mir geht's richtig gut. Punkt. Ich finde an und für sich, also ich bin jetzt mal, ich finde, eigentlich müsste es so ein Höchsteinkommen geben. Ab dem wird es nicht besser, da bin ich ganz sicher.
Wird es nicht.
Ich glaube so 7.000, 8.000 Euro, wenn du 7.000, 8.000 Euro im Monat hast,
besser
das ist ein sau viel
das
Geld.
Das ist unfassbar,
ne?
Viel Geld. Du kannst machen, was du willst.
Genau.
Großstadt oder Land?
Land.
Land.
Land, Land, Land.
Wohnwagen oder Motorrad?
Oh, darf ich beides?
Ausnahmsweise.
Danke.
Das finde ich gut. Das
Motorrad hinten.
Nee, ich habe große Angst vor Motorrädern.
Echt, warum?
In der Welt, in der ich das Sagen hätte, gäbe es keine Motorräder.
Nein, ja. Wie unverschämt.
Tut mir leid.
Unverfroren.
Aber da gibt es ganz viel Gildo Horn.
Aber ich sag dir, das macht Motorradfahren ist schon.
Ja, ich habe schon gehört. Boah. Ich hab schon
das
gehört.
Ist, die Dinger, die sind einfach so, also wenn du mal das Gewicht hast, ne, und hast dazu eine gewisse Hubraum- und PS-Zahl, wie schnell das abgeht und wie schön das ist, sich in eine Kurve reinzulegen. Und man hat permanent die frische Luft um die Nase, außer Abgas. Aber sonst, man fährt ja vom Abgas weg. Ist schon echt, macht Laune.
Auf welche Textzeile bist du bis heute stolz?
Boah, also ich bin grundsätzlich so gut wie nie stolz. Ich finde, stolz ist immer kurz vor dumm. Das mag ich nicht.
Das ist ein schöner Satz.
Ja, das ist irgendwie so, sich so selbst zu beweihräuchern.
Den kannst du mal in einen Song unterbringen. Was würdest du gerne können?
Gut schreinern. Ich finde, das ist ein ganz toller Beruf, irgendwie mit Holz umgehen. Ich habe im Moment ein altes Fachwerkhaus und das wird im Moment in Teilen renoviert. Und die Zimmerleute, da zieht
das ist schon faszinierend, so, ne? Die Tischlerei ist schon eine tolle Sache. Holz ist schon, ja.
Handwerk hast du?
Ja, viel.
Ja?
Ja.
Was machst du denn?
Alles. So, ich mauer jetzt nicht viel, sag ich mal. Wobei, ich habe in letzter Zeit ein bisschen gemauert.
Das hast du? Immer.
Ja, ich musste eine kleine Wand ziehen und das habe ich dann noch
gemauert.
Ja,
die
ist gut, das ist okay.
War das die zum Osten? So,
ja, die ist eingerissen worden. welchen Job hast du abgelehnt?
Ich? Mhm. Bei der Bundeswehr. Das war so Anfang 20. Und dann haben die gesagt, ja, die Werte sind ziemlich gut. Sie können sich ja mal überlegen, sich hier bei der Bundeswehr dann zu verpflichten. Hier kann man wirklich beruflich so ziemlich alles machen, was Sie sich vorstellen können. Was wollen Sie denn mal werden? Da habe ich gesagt, Klavierbauer. Ich habe sogar ernst gemeint. Und dann war aber Schluss, ne? Dann konnte ich gehen.
Welchen Kindernamen habt ihr erfolgreich verworfen?
Ein Eitelfritz. Der kam mal auf. Mein Sohn ist da knapp dran vorbeigeschraubt.
Wie viele Absatzschuhe hast du?
Boah, viele. Ich hab mir jetzt gerade wieder einen neuen Satz gekauft. Ich habe so eine Dame kennengelernt, die hat so eine Geschäftsauflösung aus den 70ern. Und da habe ich mir jetzt, glaube ich, nochmal 13, 14 Paar. Also
wow.
Ich habe insgesamt 30.
Ich liebe es. Was weiß noch niemand in der Öffentlichkeit über dich? Du hast jetzt die Möglichkeit, hier Dinge richtig zu stellen.
Tja. Ich würde
also, gar nichts.
Ich habe in der Öffentlichkeit überhaupt keine Lust, über meine Privatsphäre zu sprechen. Weil irgendwie, wenn du Kinder hast, dann finde ich, sollen die nicht als Kinder von aufwachsen, sondern
als die sind.
Als die sie sind. Und das ist irgendwie blöd, wenn man prominent ist, seine Kinder irgendwie in die Öffentlichkeit zu halten. Das ist völlig daneben.
Dann erzähl mir vom ESC.
Ich hatte mich 1996 erstmals für den ESC beworben mit einem Lied, das hieß Lass das Wunder Liebe sein. Und bin dann so abgeträufelt. Damals gab es so eine ominöse Jury, die haben das beschlossen. Ich wusste gar nicht, wer da drin sitzt. Oh, ja, und dann bin ich 1997 zum Äußersten übergegangen, habe ein Bad-In gemacht. Hatte einen Promotag und war in Köln im Hotel mit meinem Bassist. Sind wir einfach im Bett liegen geblieben, haben die Journalie kommen lassen und haben gesagt, wir essen hier nichts.
Warst du Joko oder warst du John?
Ja, beides. Also wir waren ziemlich flexibel. Und haben dann irgendwie Interviews gegeben und haben dann irgendwie gesagt, hungern für Oslo. Morgens 3 Stunden, mittags 4. Dazwischen waren wir beim Chinesen. Und dann hat sich aber irgendwann dieses Reglement geändert. Und die 10 größten Plattenfirmen Deutschlands durften dann für den Grand Prix 98 jeweils einen Künstler nominieren. Dann hat die Emi gesagt, hier der Horn, der ist ja sowieso die ganze Zeit am Thema, am Klappern. Dann darf der Gildo zum Grand Prix fahren. Und dann haben wir einen Song gesucht und haben das mehr oder weniger kompositionsmäßig ausgeschrieben. Wir haben als Band selber komponiert und haben renommierte Komponisten angefragt. Unter anderem den Christian Bruhn, der hat mir ein Lied geschrieben, Hier kommt der Sieger. Und den Stefan Raab, Stefan habe ich gekannt von Vivasion und so, der kam dann mit Gildo hat euch lieb um die Ecke. Und dann habe ich mich für Gildo hat euch lieb als Titel entschieden und los ging die Reise. Ja, und dann kam der Abend des Auftritts und dann wurde ich in ein anderes Hotel umgelagert, weil es zu viele Fans kamen. Da habe ich mir mit aus dem Rucksack geschnürt und bin dann darüber marschiert zur Halle. Da hat mich überhaupt keiner erkannt. Ich war einfach so beim Spazieren durch die Sonne und da bin ich auf die Bühne. Und wenn du 300 Konzerte im Jahr spielst und immer 2,5 Stunden auf der Bühne stehst, sind 3 Minuten Halbplayback.
Nix.
Das ist lächerlich. Das ist wirklich, das macht man dann. Also ich war nicht aufgeregt. Ich habe es einfach gemacht und dann.
Was hat die Bild geschrieben? Darf dieser Mann für Deutschland singen?
Ja.
Wie geht's einem damit, wenn die schönste Zeitung Deutschlands so einen schönen Satz über einen schreibt?
Das war doch total witzig. Also ich fand's super. Da waren wir im Hotel auf Tour und morgens kam irgendjemand von der Band mit der Bild-Zeitung angerannt. Da war irgendwie so ein ganz dämliches Bild von mir mit so einer weißen Brille. Und wir haben uns einfach weggebrüllt. Das ist das Beste, was dir irgendwie passieren kann. Haben uns T-Shirts damit gemacht und sind da rumgerannt. War einfach eine coole Aktion, weil damals, das war überhaupt nicht geplant so viel. Wir sind einfach allesamt in so einen dunklen Tunnel reingerannt und haben nicht gewusst, wo wir rauskommen. Das war halt nicht so ein Reißbrettgeschiebe. Ich mag das nicht. Ich mag halt irgendwie gerne Sachen, die wild sind und die so Pionierdinge einfach mal machen, einfach mal so ne? Also kein Netz, kein doppelter Boden, einfach tun.
Guckst du heute, guckst du den Grand Prix heute noch, den Eurovision Song Contest, den ESC?
Ich finde den Wettbewerb finde ich mega.
Ja.
Also europäischer Wettbewerb. Und wo so viele Menschen vor der Klotze sitzen, um gemeinsam irgendwie Musik zu hören. Das finde ich ganz toll. Das ist ein richtiges Fest. Vorletztes Jahr habe ich den halt in einer Familie geguckt. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht. Aber dann fand ich es irgendwie geil. Da waren ein paar richtig gute Songs dabei. Letztes Jahr habe ich es gesehen und habe gesagt, ich bin irgendwie zu alt dazu. Mich erreicht das überhaupt nicht mehr. Das ist Der Interpret, ich bin so ein Blackbox-Interpret. Ich habe gerne schmucklose Bühne, stell dich hin, mach das Publikum klar. Das sind so die Grundrechenarten. Die musst du beherrschen. Heutzutage ist ja der Interpret, die Interpretin, die Band Teil von so einem riesen Videobombast, der da LED-mäßig über die hereinbricht. Ich bin Purist. Da bin ich wirklich totaler Vintage-Mensch. Also, was ich mal wieder gut fände, ich habe mich vor 10 Jahren ungefähr als Pate für eine Hamburger Band stark gemacht, die heißt Bitte Lächeln, inklusive Band. Und dachte, das ist mal ein richtiges Zeichen auf europäischer Ebene mit einer inklusiven Band anzutreten. Ja. Und das wäre eine Sache, die würde mich mal wieder interessieren, als Pate irgendwie in zweiter, dritter Reihe da dabei zu sein. Ansonsten ist für mich ist das Thema gegessen. Also ich bin extrem froh, das gemacht zu haben, das erlebt zu haben, diesen Wahnsinn, diese unglaubliche Euphorie und auch mal zu sehen, wie unglaublich ernst manch Protagonisten das Ganze nehmen. Das ist ein Riesenzirkus. Das ist zum Genießen, zum Schmunzeln, zum Lachen, aber nicht zum Ernstnehmen.
Mach ein, bleib so. Ich finde dich ganz toll. Ich hab dich ganz doll lieb, Gildo. Du bist wirklich ein richtig toller Mensch. Schön, dass du da
Herrlich.
Warst. Auf Gildo.
Captain.
Auf Gildo.
Captain.
Captain Gildo.
Kaloi. Mhm.